Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Almaty, ein Podcast von Godsrage, gelesen von Tetzel. Ja, lieber Hörer, ich bin zurück. Zum Jahr des Drachen kehrt der Dragonslayer als Sprecher für den glorreichen Geschichtspodcast zurück. Und nun gute Unterhaltung. Clades Variana. Quinctilus Varus, gib die Legionen zurück, soll ein wutschäumender Kaiser Augustus geschrien haben, als er von der Katastrophe erfuhr, wenn man dem alten Sueton glauben will. Es ist das Jahr 9 nach der Zeitenwende. Rom ist von einem verschlafenen Dorf an den Furten des Tiber zur größten Macht seiner Zeit geworden. Aus Viehhirten wurden Feldherren, aus strohgedeckten Scheunen wurden marmorne Paläste. Rom wuchs wie Unkraut von der Mitte der Apennin unaufhaltsam in alle Himmelsrichtungen. Niemand konnte seine Kriegsmaschinerie aufhalten. Als Octavian sich 27 vor Christus zum ersten Bürger ausrufen ließ und ab da nur mehr als der Erhabene, als Augustus bekannt war, hatte er einen 100-jährigen Bürgerkrieg im Römischen Reich beendet. Und die Republik gleich mit ihm. Da die Feinde im Inneren nun alle entmachtet, zu Verbündeten gemacht oder an einem schweren Fall von Schwert im Darm verschieden waren, konnte er seine Fühler nach jenseits des Imperiums ausstrecken. Die Alpen, Ägypten, der Balkan, einer nach dem anderen fielen sie an Rom. Schließlich richtete er seinen Blick nach Norden, Germanien. Niemand wusste so genau, wie groß es eigentlich war, wie viele Menschen dort wohnten, und was danach kam. Vielleicht ja sogar das Ende der Welt. Es gab nur einen Weg, das herauszufinden, und dieser sollte beschritten werden. Präludium. Augustus war der Kopf, doch wer war die Hand? Publius Quinctilus Varus war der Mann, den er ausschickte. Er wuchs in einer der angesehensten und alteingesessenen Familien der Republik auf. Nach einer abgerundeten Erziehung erklomm er rasch die Karriereleiter Roms und wurde Statthalter in Afrika, später in Syrien, von wo aus er einen Aufstand im benachbarten Judäa mit eiserner Faust niederschlug. Sein Vorgehen den Juden gegenüber, von denen er Tausende als Rädelsführer kreuzigen ließ, mag ihn als brutal kennzeichnen. Aber die Tatsache, dass Afrika als eine der Kornkammern des Imperiums und Syrien mit einem dreifachen Legionskommando zu den wichtigsten Provinzen zählten, verrät uns, dass er sicherlich weder dumm noch unfähig war. Germanien. Varus, der im Jahre 7 zum Statthalter der germanischen Provinzen ernannt wurde, war damit beschäftigt, von einem Gebiet zum nächsten zu ziehen, um römische Ordnung, römisches Recht und römische Herrschaft durchzusetzen und noch viel wichtiger, Steuern einzutreiben. Ihm zur Seite stand ein Mann, der diese neuen Untertanen gut kannte, denn er war einer von ihnen. Arminius, Ermin, Hermann, nennt ihn, wie ihr wollt. Seine Taten bleiben dieselben. Aufgewachsen als Sohn des Segimer, einer der Anführer vom Stamm der Cherusker, wurde er als Kind zusammen mit seinem Bruder, den wir nur als Flavus kennen, den Römern als Geisel übergeben. Ein Faustpfand, damit sein Vater die Füße stillhält. Ihr denkt, er wurde mit Brot und Wasser in einem Turm eingesperrt? Ha, ihr kennt den Weg der Römer nicht. Wenn sie dich nicht mit Honig locken können, werden sie dich Stahl schmecken lassen. Aber Arminius' Vater war weise genug, ihm dieses Schicksal zu ersparen. Solange Segimer tat, wie ihm geheißen, lebten seine Sprösslinge wie Aristokraten in Rom. Denn nichts Geringeres waren sie unter den Cheruskern. Er hatte die lehmbödigen Fachwerkshütten im schier unendlichen Meer aus Wald eingetauscht gegen steinerne Bauten mit beheizten Fußböden, erlesene Weine und alle möglichen Gefälligkeiten, die Rom zu bieten hatte. Arminius bekam eine gediegene Bildung und Ausbildung in der römischen Art zu kämpfen. Er lernte, wie ein Römer zu exerzieren, wie ein Römer zu marschieren und wie ein Römer zu denken. Manch einer sagt, es steckte schließlich ebenso viel Römer wie Cherusker in ihm. Er studierte ihre Bewaffnung, ihre Rüstung, ihre Formationen, die Beschaffenheit ihres Lagers, einfach alles. Er schor sich das Haar und stutzte seinen Bart wie ein Römer. Für einige seiner Stammesgenossen musste er damit wie ein Kind ausgesehen haben. Während der Kriege in Pannonien zeichnete er sich durch Geschick aus und wurde zum Dank für seine Treue sogar mit dem römischen Bürgerrecht und darüber hinaus mit dem Rang eines römischen Ritters geehrt. Die römische Legion. Sie war bis ins feinste Detail gegliedert. Die kleinste logistische Einheit war das Contubernium, eine Zeltgemeinschaft von 8 Legionären, die gemeinsam aßen, schliefen und kämpften. 10 Contubernia bildeten ihre kleinste taktische Einheit, die Centurie, 80 Mann stark, geführt von einem Centurio. 6 solcher Centurien bildeten eine Kohorte aus 480 Mann, geführt vom Dienstältesten ihrer 6 Centurionen. Diese Kohorte bildete jahrhundertelang den Grundstein in der Schlacht. 10 Kohorten stellten eine Legion. So gliederte man sie auf dem Papier für organisatorische Zwecke. Auf dem Schlachtfeld kämpfte man nur in 2 taktischen Einheiten, Zenturien und Kohorten. Ein Legionär trug die Lorica Hamata, einen klassischen Ringpanzer, der ihn vor allem vor Hieben schützte, oder die um die Zeitenwende entwickelte Lorica Segmentata, eine Rüstung aus sich überlappenden Metallplatten. Um seine Hüfte schlang sich das Cingulum, der Militärgürtel der Römer. Dieser diente vor allem als Statussymbol und machte Soldaten von Zivilisten unterscheidbar, wenn sie außerhalb des Dienstes keine Rüstung oder Waffen trugen. Mehr als eine Schlägerei wurde ausgelöst, weil ein solcher Gürtel gestohlen wurde. Sein Kopf bedeckte ein Helm mit Wangenklappen und Nackenschutz. Dazu hielt er ein großes, rechteckiges Schild, der nach vorne gewölbt war. Als Waffen dienten ihm das Pilum. Ein raffiniert konstruierter Wurfspeer, dessen filigrane Spitze sich beim Aufschlag verbog und so nicht mehr aus dem Schild gezogen werden konnte. Für den Nahkampf verließ er sich auf ein kurzes Schwert mit breiter Klinge, den Gladius. Sollte dieser abhanden kommen, hatte er um die Hüfte noch einen Dolch, den Pugio, geschnallt. Die Legionäre verstanden sich auf eine Sache und eine Sache allein, den Kampf als schwere Infanterie. In harten Panzern und festen Formationen. Alles andere lagerten sie an unterworfene Völker aus. Bogenschützen, Schleuderer, Plänkler, leichte und schwere Reiterei. All das bezogen sie von Nichtrömern. Dieses System funktionierte gut, denn die Römer zahlten gut. Doch es konnte leicht schiefgehen, wenn diese angeworbenen Hilfstruppen ihre Loyalität hinterfragten. Die Ausrüstung der Germanen fiel etwas rustikaler und uneinheitlich aus. Die meisten von ihnen besaßen gar keinen Körperschutz und vielleicht einen Helm oder eine Kappe zum Schutz des Hauptes. Manch einer zog überkörperfrei und unbekleidet in die Schlacht. Daneben verwendete man Schilde als wichtigste Schutzbewaffnung. Die verbreitetste Waffe war die Frame, ein Speer mit schlanker Klinge. Denn Schwerter waren teuer und nur wohlhabende Leute konnten sie sich leisten. Die Schlacht. Es war Spätsommer. Das Wetter begann umzuschlagen. Tagsüber trieb die Sonne noch jeden Mann den Schweiß auf die Stirn. Doch nachts und in der Dämmerung begann man bereits zu frieren. Regen setzte immer wieder ein und es brach die Zeit an, ins Winterlager zurückzukehren. Die Legionen befanden sich mitten in Germania Magna, in freiem Stammesterritorium, das darauf wartete, von Rom erobert zu werden. Gerade als Varus den Rückweg über den Rhein antreten wollte, kam ihm eine ganze Menge an Berichten zu Ohren. Es gäbe einen Aufstand im Norden, dessen er sich annehmen sollte. Römische Patrouillen wurden überfallen und römische Aufseher, die das Recht in befriedeten Dörfern hüten sollten, wurden erschlagen. Der Aufstand war nicht allzu groß, sicherte ihm Arminius zu, der sein erfahrenster Berater in Sachen Germanien war. Doch wenn er den Winter über tatenlos verharrte, könnte er anwachsen, wie ein Schneeball zu einer Lawine. Eine Lawine, die Varus' makellose Karriere unter sich begraben konnte. Was würde bloß der Prinzipest von ihm denken? Nein, er musste handeln. So schwenkten drei Legionen ein, geradewegs auf besagten Aufstand zu. Was sie nicht wussten, dieser Aufstand war ein Mythos. Gerüchte gestreut von Arminius' Handlangern. Ein Lockvogel, um sie in die Wälder zu führen. Und dort würden sie nur Geister jagen. Der Cheruskerspross war mutig, aber nicht dumm. Er wusste so gut wie jeder andere, der Rom auf dem Schlachtfeld erblickt hatte, dass selbst die tapfersten seiner Krieger auf offenem Feld keine Chance gegen die Legionen hatten. Rom war nicht durch Glück oder Zufall zur Königin des Mittelmeers geworden. Ihre Soldaten hatten die schärfsten Schwerter, die härtesten Rüstungen, die breitesten Schilde und in der Schlacht rannten sie nicht, wie bei den Germanen üblich, einfach aufeinander los, um sich in willkürlichen Zweikämpfen zu messen. Sie verschmolzen zu einer Einheit, einem Meer aus roten Schilden und dazwischen silbrig hervorblitzenden Helmen, mit einem gemeinsamen Rhythmus, gleich einem Herzschlag. Jahrelang wurde jeder von ihnen gedrillt, sich als winziges Zahnrad in einer riesigen Maschinerie zu drehen. Stand man einem römischen Heer, einer Kampflinie gegenüber, sah man von diesen kleinen Männern beinahe nichts als den Schild. Unten lugten mit Sandalen beschnürte Füße hervor, während dich am oberen Rand des Schilds ein paar finstere Augen fixierten. Worauf willst du einschlagen? Seinen behelmten Kopf oder seine Zehen, damit er wenigstens ein paar Schmerzen spüren muss? Spielt keine Rolle. Sobald du zum Streich ausholst, klappt sein Schild zur Seite. Nur ein wenig, so dass sich ein kleiner Spalt in seiner Deckung öffnet und er rammt dir seine Klinge in den Magen. Keine heldenhafte Art zu kämpfen. Aber hier ist kein Platz für Helden, nur für Zahnräder. Germanen gaben einen imposanten Blickfang für die Römer ab. Ihre Haare und Augen waren heller als die der Römer. Sie waren weitaus größer und in der Regel erheblich schwerer gebaut. Ein durchschnittlicher Römer maß ungefähr 1,60 Meter. Ein Germane fasste einen guten Kopf mehr, 1,75 Meter im Schnitt. Lieber Zuhörer, wir danken dir für die tatkräftige Unterstützung auf Patreon. Wer uns gerne unterstützen möchte und auch Einfluss auf neue Ideen haben will, kann dies tun. Auf patreon.com/godsrage. Dankeschön. Und angenehme Unterhaltung weiterhin. Varus missfiel die Kälte des Nordens, ebenso wie das unausstehliche Geräusch, wenn sein Ross sich durch nasses Laub bewegte. Nichts gefiel ihm an diesem Ort. So wollte er schnellstmöglich wieder weg. Ein kurzer Schwenk nach Norden, um diese Revolte im Keim zu ersticken, und dann in den warmen Schoß des Winterlagers. So hör mir doch zu. Ich flehe dich an. Er wird euch alle umbringen. Spie ein schweißnasser Segestes im Kommandozelt hervor. Segestes war einer der Stammesführer der Cherusker, ein romfreundlicher Mann, Arminius' erklärter Feind. Und sein Schwiegervater. Segestes war alt und grau, doch war er ein schlauer Mann. Er durchschaute die List des Arminius und warnte Varus, der seine Warnungen allesamt in den Wind schlug. Naiv? Nun, wenn ein dir halbbekannter Germane einen verdienten Ritter Roms diskreditiert, einen Ritter, den er hasst, auf der Grundlage von Getuschel in dunklen Langhäusern, wie viel Glauben würdest du ihm schenken? Varus gab den Befehl zum Marsch, den Befehl ins Verderben. Arminius und seine germanischen Reiter wurden im Morgengrauen vorausgeschickt, um mehr Krieger seines Stammes als Unterstützung heranzuführen. Nicht, dass jemand mit Widerstand gerechnet hatte, sie befanden sich doch im Stammesgebiet ihrer treuen Vasallen, der Cherusker. Doch so verlangte es das römische Prozedere. Die Legionäre ahnten nicht, dass ihre eigene Vorhut ihr größter Feind wäre. Nebel durchzog Wälder, in die Arminius Rom gelotst hatte. Die Wege verjüngten sich, bis sie nichts weiter waren als Trampelpfade, bestenfalls zu dritt nebeneinander passierbar. Bestenfalls. Unter Raunzen der Soldaten und ungeduldigen Blicken der Offiziere kam der ganze Zug, 10 Meilen lang, zum Erlahmen. Die Marschkolonne streckte sich wie ein blutroter Lindwurm durch die dichten Laubwälder, gesäumt von Sümpfen, viel zu dünn für eine Schlachtformation. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Bis auf das Fluchen der Pioniere, die umgestürzte Bäume aus dem Weg hackten, lag Totenstille über dem Geäst. Das Schallen eines Horns zerriss die Stille. Die Jüngeren der Legionäre blickten sich verdutzt um. Nach links, nach rechts, es war niemand in Sicht. Den Älteren, die Germanien lang kannten, runzelten Sorgenfalten die Stirn. Sie zuckten zusammen, als das Horn erneut blies und viele weitere Hörner antworteten. »Hinterhalt«, murmelte einer von ihnen leise. »Hinterhalt«, wiederholte es sein Nebenmann. Aus dem Nichts flogen Wurfspeere auf die Männer zu, Pfeile prasselten auf sie hernieder, sogar verdammte Steine wurden nach ihnen geworfen. Ringpanzer wurden durchbohrt, Männer am Kopf getroffen und sanken in sich zusammen. Die meisten hatten ihre Helme für den langen Marsch der Bequemlichkeit halber nicht auf dem Kopf, sondern nur um den Hals geschnürt. Eine tödliche Gemütlichkeit. Ihre Schilder lagen im Leder umspannt auf den Trosswagen. Nur die wenigsten konnten dahinter kauern. Verzweifelt versuchten sie, einen Feind ausfindig zu machen. Sie blickten ins Gehölz, doch nichts war zu sehen. Befehle wurden gerufen, Signale geblasen, doch der Weg war zu beengt für eine Aufstellung. Die Schwerter waren gezogen. Doch hielten sie keine Pfeile von den Kehlen ihrer Träger fern. Hier und dort konnten sich Zenturien zu einer Einheit zusammenschließen, sodass die Projektile ihnen nichts anhaben konnten. Anderswo lag ein Soldat im Dreck, ein Speer ragte aus seiner Kehle. Wieder anderswo drückte sich einer panisch seinen Mantel auf die Platzwunde an seiner Stirn, um nicht zu verbluten. »Wo ist Arminius? Er sollte doch den Weg sichern und uns vor genau so etwas abschirmen«, brüllte einer der Offiziere. »Der ist vermutlich tot«, war die stumpfe Antwort seines Adjutanten. Nun kam der Feind zum Vorschein. An mancher Stelle lösten sich Gestalten aus dem Dickicht. Große, langhaarige Männer, die allermeisten ohne Rüstung am Leib, mit nichts in der Hand als einem Schild und einem Speer. Beides von erbärmlicher Qualität. Manch einer hatte seine gesamte Munition verschossen, aber noch nicht seinen gesamten Blutdurst gestillt. Manch einer wurde einfach übermütig. Unter wildem Geheul rannten sie den Römern ungeordnet entgegen und spotteten dem Tod. Die Strafe für ihren Hybris. Trotz des Überraschungsmoments und des engen Raumes stand
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Standen sie immer noch Soldaten des Cäsars gegenüber, deren Handwerk der Krieg war. Die wenigen, die dumm genug waren, die Römer offen herauszufordern, fielen wie die Fliegen. Eine Mahnung für ihre Kameraden, ihre Feinde nicht zu unterschätzen. Den ganzen Tag über dauerten die Überfälle. Willkürlich wurden Kontingente entlang des Zuges beschossen. Den Angreifer stellen konnte man so nicht. Ihn zu verfolgen in die dichten Wälder wäre reiner Selbstmord. Sobald man sich in einer Testudo hinter einem Wall aus Schilden schützen konnte, flauten die Geschosshagel ab. Reine Munitionsverschwendung. Sobald man diese auflöste und weitermarschierte, surrten wieder Speere durch die Luft. Ein Funken Gnade war ihnen noch beschieden. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit erreichten sie eine Lichtung. Die Verluste waren nicht zahlreich. Einige verwundet, wenige tot. Doch Angst lag in den Gesichtern der Männer, als sie den Erdwall für das Nachtlager aufschütteten. Sie tauschten nervöse Blicke aus. Ihre Augen huschten an die Säume des Waldes, aus dem der ein oder andere schwor, finstere Augen würden ihn anstarren. Kaum ein Mann innerhalb des Castrums schlief in dieser Nacht. Die Germanen waren schlau genug, sie nicht anzugreifen, wenn der Vorteil nicht bei ihnen lag, ließen es sich aber nicht nehmen zu zeigen, dass sie noch da draußen waren. Unaufhörlich schallten schrille Hörner durch die Nacht, vermischt mit ihrem Kriegsgeheul, dem Baritus. Hunderte, Tausende stimmten ein. Man hatte das Gefühl, es wurden immer mehr. Ab und an flog ein Pfeil über die Mauern. Er musste niemanden treffen. Er musste nur zeigen, dass die Römer nicht sicher waren. Ölgetränkte Fetzen wurden hier und da ins Lager geworfen, um Brandherde zu kreieren. Nachdem er die Empfehlung seiner Berater, sich zurückzuziehen, energisch abgewunken hatte, gab Varus den Befehl zur Marscherleichterung. Alle Vorräte und Schätze, die nicht unbedingt notwendig waren, wurden verbrannt. Dutzende Karren wurden vollbeladen, angezündet und loderten durch die Nacht. Meilenweit waren die züngelnden Flammen zu sehen, die den Nachthimmel erleuchteten. Alleine das war Schande genug für das stolze Rom. Noch vor Tagesanbruch wurde das Lager abgerissen und der Marsch fortgesetzt. Keine derben Scherze wurden erzählt, keine zotigen Soldatenlieder gesungen. Jedermann schien nur stumpf in den Nacken des Vordermanns zu stieren. Die Unruhe in den Mienen der Soldaten machte Varus Sorgen. Allen Vermutungen zum Trotz schlüpften sie im Dunkeln der mondlosen Nacht tatsächlich an den Germanen vorbei und kauften sich etwas Zeit. Zeit, um direkt wieder an die Ausläufer dunkler Wälder zu gelangen. Das offene Feld, das sie gerade erst erreicht hatten, schien ihnen wie ein Zufluchtsort, sakrosankt. Denn niemand wäre so dumm, eine römische Armee im offenen Feld anzugreifen. Doch hier saßen sie in der Falle. Niemand kam, um ihnen beizustehen, und ihre Vorräte, die sie hätten ausharren lassen, waren ein Raub der Flammen. Sie mussten weiter. Keiner der Legionäre wagte es, sich zu beschweren, doch man sah, was ihnen graute. Erneut mussten sie sich in die Höhle des Löwen begeben und sich durch die Vegetation kämpfen. Ihre schlimmsten Feinde waren nicht aus Fleisch, sondern Holz. Als wäre das nicht schlimm genug, bemerkten sie, dass Regentropfen auf ihre Helme zu prasseln begannen. Mühsam hackten sie umgestürzte Bäume aus dem Weg, bauten Brücken oder Straßen, wo es nötig war. Manche der Bäume sahen nicht aus, als seien sie von einem Sturm entwurzelt worden oder gekippt. Nein, als hätte sie jemand umgeworfen, der sie erwartet hatte. Wieder lag Stille in der Luft. Hier und da ein Vogel, da und dort ein weiterer. Den Soldaten kam es vor, als würden sie sie verspotten. Das Horn, das am Tag zuvor erklang, heulte wieder auf. Plötzlich war es nicht mehr nur Regen, der auf sie fiel, sondern ein Schwall aus Framen und Pfeilen und Steinen. Ein weiterer Hinterhalt. Diesmal waren die Römer besser vorbereitet. Die Schilde im Anschlag konnten sie dem Geschosshagel widerstehen. Körperlich zumindest. Doch es nagten die ständigen Überfälle an ihrem Kampfgeist wie eine hungrige Ratte. Es machte sie unruhig, in jeder Sekunde mit einem Germanen hinter jedem Strauch rechnen zu müssen, der geradewegs auf ihren Herzmuskel zielte. Stundenlang wiederholte sich das Spiel des Vortages. Von allen Seiten wurde auf sie geschossen, während sie sich einen Weg durch das unwegsame Gelände schaffen mussten. All das, während um sie herum tausende Stimmen bedrohlich brüllten wie Waldgeister. Langsam aber sicher lichteten sich ihre Reihen. Einer war tot. Andere verletzt. Der Angreifer wurde zunehmend unverschämter und schickte sich an, den Tross anzugreifen. Man hackte auf unbewaffnete Schmiede ein, riss wehrlose Frauen an den Haaren hinfort und spießte Kaufleute an Bäume. Im stärker werdenden Regen mutierte der Boden zu einem braunen Morast, blutrot marmoriert. Die Germanen gingen weiterhin schlau vor. Sie isolierten kleine Verbände ihrer Gegner und umzingelten sie, um sie mit brachialer Gewalt und schierer Überzahl zu überwältigen. Meilenlang zog sich die Kolonne, stundenlang zog sich das Gemetzel. Man hätte es sogar einem Soldaten Roms in dieser Misere kaum verdenken können, die Waffen in den Dreck zu werfen und zu fliehen. Und einige taten dies auch. Gaius Numnius Vala, Kommandant der römischen Reiterei, verließ seine Truppen mitsamt all den römischen Reitern. Ob Varus ihm einen Durchbruch befahl, ob er sich mit Varus zerstritt oder einfach floh, um seinen Kopf nicht an einen Baum genagelt zu sehen, keiner kann es heute sagen. Jedermann zu Fuß musste ihm neidisch nachgeblickt haben. Er galoppierte hinfort, nur um kurz darauf von germanischen Reitern abgefangen und mitsamt seiner Männer erschlagen zu werden. Gegen Abend ebbte die Attacke stetig ab, im Gegensatz zu den Regenströmen, die einer Sintflut glichen. Verzweifelte Gesichter sahen Varus fragend an. Was waren seine Befehle? Weiter marschieren, die Nacht hindurch. Wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Wer würde schon Halt machen, mitten in der Hölle? Sprach er, doch zweifelte er selbst an seinen Worten. Die Nacht wurde nicht geschlafen. Notgedrungen wurden alle, die nicht kämpfen konnten, aus dem Zug ausgegliedert und die Armee kompakt gehalten. Verwundete konnten sich entscheiden. Entweder sie wurden zurückgelassen oder der Centurio kümmerte sich um sie. Es brach wohl mehr als einem gestandenen Mann das Herz, wenn der Centurio, ihr Vater in der Schlacht, wortlos an ihm vorbeimarschierte, während er sich mit einem Tuch das Blut vom Dolch wischte. Ein Akt der Gnade. Werter Zuhörer, wenn du deinen Körper stehlen möchtest, um stark wie ein Wikinger, ein Römer oder Germane zu werden, ausdauernd wie ein Spartiat, dann unterstütze uns gern mit dem Kauf von qualitativen Nahrungsergänzungsmitteln wie Protein und Kreatin. Hier geht es auf godsrage.com weiter und dort kannst du dir die besten Supplements made in Germany gönnen. Der Code Valhalla sorgt für 10% Rabatt. Danke. Der stolze römische Lindwurm war zu einer bedauernswerten Schlange geschrumpft, die sich weiter durch den Schlamm wand. Zehntausende mit ehernen Nieten beschlagene Sandalen hatten diesen Boden tagelang malträtiert. Nun wehrte er sich. Der Grund war spiegelglatt, kein Halt war zu finden. Die Soldaten stolperten über Baumwurzeln übereinander, wie Kinder beim Spielen. Ein tobender Sturm riss Bäume aus. Der Regen strömte, als hätten alle Götter sie verflucht. Sie waren hungrig, müde, halb erfroren. Viele ihrer Waffen konnten sie nicht nutzen. Die Sehnen ihrer Bögen waren zu nass zum Spannen. Die Schilder vollgesogen mit Wasser raubten Kraft beim Heben. Keine Pferde, keine Geschütze, keine Verstärkungen fanden sich vor einem Erdwall wieder, der ihren Weg behinderte. Auch wenn das Territorium den Germanen in die Hände spielte, überließ Arminius nichts dem Zufall. Der ganze Weg, auf dem die Legionäre marschierten, waren wie in monatelanger Arbeit sorgfältig präpariert worden. In einem letzten Kraftakt warfen sich die Römer samt Varus den Germanen entgegen. Mit dem Mut der Verzweiflung erschlugen sie den einen oder anderen Germanen. Doch die Strapazen der letzten Tage hatten sie ermorscht. Es dauerte nicht lange, bis der Boden im Schatten des Erdwalls mit Leichen übersät war. Römische Standarten, vor wenigen Tagen noch stolz emporgehoben, landeten im Dreck. Die Aquilae, der Feldadler, die der ganze Stolz einer jeden Legion war, wurde den kalten, toten Händen ihrer Träger entrissen und als begehrte Trophäe herumgereicht. Die Bedeutung, die ein solcher Adler für einen Legionär hatte, kann man kaum in Worte kleiden. Sie waren halb Glücksbringer, halb Heiligtum. Sie bestanden aus Massivgold und dennoch überragte ihr ideeller Wert ihren materiellen um ein Zehnfaches. Inmitten dieses Chaos erkannte Varus schlussendlich, dass seine Tage gezählt waren. Um der Folter zu entgehen oder nicht in einem Käfig von einem Dorf zum nächsten gekarrt und wie ein Tier zur Schau gestellt zu werden oder am schmachvollsten als Geisel gegen Rom genutzt zu werden, stürzte er sich in sein Schwert. Viele seiner Offiziere taten es ihm gleich. Eine weise Entscheidung. Wer hier starb, hinterließ ein Festmahl für die Krähen. Ein Schmaus, an dem sich die Vögel so fett fraßen, dass sie kaum mehr fliegen konnten. Doch wer sich ergab, der wurde gefangen genommen. Die einfachen Soldaten wurden reihenweise enthauptet. Die Zenturionen wurden an die Bäume gekreuzigt und die höheren Offiziere an heilige Haine verschleppt, wo sie in brutalen Riten den Göttern geopfert wurden. Lebendig zerstückelt oder gesotten endete ihr Dienst an Rom. Eine Allianz aus drei Germanenstämmen unter der Führung des Arminius war es hier gelungen, eine ganze römische Armee in einen Hinterhalt zu locken und aufzureiben. Drei Legionen, Auxilia, Tross und ihr Anführer Varus, gingen in den Teutoburger Wald. Das Einzige, was Rom davon jemals wieder zu Gesicht bekam, war Varus. Oder besser gesagt, seinen Kopf. Viele sagen, es war die Dummheit des Varus, die die Römer ins Verderben stürzte. Ich sage, es war die List des Arminius. Jedes Kind weiß, dass du keine drei Germanenstämme unter einem Banner vereinen konntest, ohne dass sie sich gegenseitig die Schädel einschlugen. Es sei denn, sie lauerten jemanden auf, um ihm gemeinsam den Schädel einzuschlagen. Es herrschte Zwietracht zwischen den Stämmen, bis sie sich einem Feind gegenüber sahen, der sie allesamt zu verschlingen drohte. Dieser setzte gerade den Fuß über den Rhein. Während seiner Zeit im germanischen Stammesgebiet schlich sich der Cherusker immer wieder aus dem Lager der Legionen. Wer sollte ihn schon verdächtigen? Er war römischer Bürger. Er genoss eine gute Stellung in Rom und das Vertrauen seiner Vorgesetzten. Ich kundschafte die Umgebung aus. Die Bitte ist zu rational, um Verdacht zu schöpfen. Ich reite zu meinen Stammesleuten und erzähle ihnen von der Herrlichkeit Roms. Die Bitte ist zu schmeichelnd, um sie auszuschlagen. Monatelang muss er immer wieder fortgeritten sein. Und ganz gelogen war es nicht. Er ritt zu den Cheruskern und zu den Usipetern, zu den Tencterern, den Chatten, den Marsern und den Brukterern. Zu festgesetzten Zeiten trafen sich Stammesführer an bestimmten Orten, an ihren heiligen Hainen und Altären, um den Göttern Tribut zu zollen und zu opfern. Dort fand er sie. Es war waghalsig. Er wusste nicht, ob sie ihn umarmen oder ihn häuten würden. Er hatte schließlich für die Römer gekämpft, seine Leute verraten. Er brach Brot mit jenen, die seine Sippe unterjochten, trank Wein und scherzte mit solchen, die seine Leute im Kampf erschlugen. Ganz abgesehen davon, dass Männer ihn für weniger tot sehen wollten. Er war Cherusker und ein Einflussreicher noch dazu. Dutzende Recken aus jedem der genannten Stämme war das mehr als Grund genug, ihm den Scheitel mit der Axt zu ziehen. Doch so kam es nicht. Einen nach dem anderen zog Arminius in seinen Bann und schmiedete ein nie dagewesenes Bündnis. Er musste eine breitschultrige Silberzunge gewesen sein, denn jeder Stamm muss tausende Krieger ins Feld gebracht haben. Allein die Cherusker hätten 30.000 Mann ins Feld bringen können, doch viele waren seinem Ruf gar nicht erst gefolgt. Weder die Chatten noch die Usipeter noch einer der anderen der vielen Stämme. Die Angst vor der Wut Roms ließ sie zaudern, ebenso wie ihre Abneigung gegen ihre Bruderstämme. Nicht einmal die Cherusker waren vollzählig aufmarschiert. Es waren die Cherusker, die Brukterer und die Marser, die das Gros des Aufgebots bildeten. Und Arminius hatte den Oberbefehl. Kein Cherusker vor ihm hatte so viele Schwerter und Speere und raue Hände, die sie führten unter seinem Befehl. Wenn der Geschmack schierer Macht die Lippen eines Mannes benetzt, regt sich etwas in ihm. Etwas, das nie wieder zur Ruhe kommen mag. Und dieses Etwas regte sich nun auch in Arminius. Was hatte Arminius dazu getrieben? Diese Frage beschäftigt die Historiker bis heute. Als Angehöriger des römischen Militärs und als Ritter hatte er alles. Geld, Status, Macht, Sicherheit und gute Beziehungen. Kein Mensch kann mit Sicherheit sagen, was ihn veranlasst haben mag, all das wegzuwerfen. Als mögliche Erklärung wird hergenommen, dass er sich bei diesem Hinterhalt um einen Aufstand germanischer Hilfstruppen handelte. So etwas kam häufig vor. Besserer Sold, mehr Urlaub, kürzere Dienstzeit. All das waren mögliche Motive für die Auxilia. Viele sehen Arminius einfach als Revoltenführer. Arminius könnte Varus vielleicht auch unterbreitet haben, ihn als Statthalter für die germanischen Provinzen einzusetzen, sobald die Gebiete erst einmal erobert waren. Denn vor dem Herbst 9 nach Christus sah alles danach aus, dass auch die rechtsrheinischen Gebiete von Rom erobert werden würden. Vielleicht lehnte Varus diese Bitte ab, aus welchen Gründen auch immer, und als Rache dafür plante Arminius diesen Hinterhalt. Vielleicht wollte er auch einen innerstämmischen Konflikt gegen Segestes über diese Möglichkeit austragen. Aufgrund von gravierendem Quellenmangel muss all das reine Spekulation bleiben. Nur ein Motiv schließen Historiker heute mit Sicherheit aus. Ein Freiheitskampf. Dagegen spricht eine Vielzahl von Argumenten. Einerseits war eine politische Einheit der germanischen Stämme nicht gegeben und so etwas wie eine deutsch-nationale Idee noch lange nicht geboren. Wir wissen nicht einmal, ob Germanen eine Eigenbezeichnung dieser Stämme war oder ein rein römischer Begriff, um alle Stämme östlich des Rheins zusammenzufassen. Bei dem Heer des Arminius handelt es sich auch nicht um ein pangermanisches Heer, sondern einfach ein Aufgebot aus ein paar Stämmen. Es gab durchaus Stämme, die den Römern wohlgesonnen gegenüberstanden. Doch Motive hin oder her. Die Moral der Geschichte bleibt diese. Geh nicht zu tief in den Wald. Du weißt nicht, was dort lauert.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.